Kommentar zu Kapitel 13. Bei der Air Force haben wir folgende Regel. Prüfe 6. Ein Pilot fliegt dahin, blickt in alle Richtungen und fühlt sich sehr sicher. Ein anderer Pilot fliegt genau hinter ihm auf 6 Uhr, 12 Uhr heißt direkt davor und schießt. Die meisten Flugzeuge werden auf diese Art und Weise abgeschossen. Es ist sehr gefährlich, sich in Sicherheit zu wiegen. Irgendwo gibt es eine Schwäche, die man herausfinden muss. Man muss auch immer nach hinten auf 6 Uhr sehen. US Air Force General Donald Kudina. E-Business. So wie es Graham getan hat, wollen auch wir 4 Aktien vergleichen und einander gegenüberstellen, und wir verwenden dazu die veröffentlichten Zahlen vom 31. Dezember 1999, einer Zeit, in der wir die dramatischsten Bewertungsextreme aller Zeiten beobachten können. Amazon Electric Corporation, Tickersymbol EMR, wurde 1890 gegründet und ist das einzige überlebende Mitglied aus Grahams ursprünglichem Quartett. Es stellt eine ganze Reihe von Produkten her, einschließlich elektrische Werkzeuge, Ausrüstungen für Klimaanlagen und Elektromotoren. EMC Corporation, Tickersymbol EMC, wurde 1979 gegründet und ermöglicht Unternehmen die automatische Speicherung elektronischer Informationen über Computernetzwerke. Expeditors International of Washington, Inc., Tickersymbol EXPD, wurde 1979 in Seattle gegründet und hilft Speditionsfirmen, den Transport von Gütern rund um die Welt zu organisieren und durchzuführen. Exodus Communications, Inc., Tickersymbol EXDS, betreut und managt Websites für gewerbliche Kunden im Verbund mit anderen Internetdienstleistungen. Das Unternehmen ging im März 1998 an die Börse. Die folgende Abbildung 13.1 fasst den Kurs, die Performance und die Bewertung dieser Unternehmen zum Jahresende 1999 zusammen. Die hier im Buch befindliche Abbildung finden Sie unter https://www.m-vg.de/link/graham-investieren. Electric, nicht aufregend. Die teuerste der 4 Graham-Aktien, Amazon Electric, war die billigste in unserer aktualisierten Gruppe. Mit seinem Standbein in Old-Economy-Branchen sah Amazon in den späten 90er Jahren recht langweilig aus. Wer kümmerte sich im Zeitalter des Internet schon um Amazons Industriestaubsauger? Die Aktien fielen in einen Winterschlaf. 1998 und 1999 lag Amazons Aktie um insgesamt 49,7% hinter dem S&P 500-Index, eine miserable Performance. Was war mit dem Unternehmen Amazon los? 1999 verkaufte Amazon Waren und Dienstleistungen im Wert von 14,4 Milliarden Dollar, fast 1 Milliarde Dollar mehr als im Vorjahr. Bei diesem Umsatz machte Amazon einen Nettogewinn von 1,3 Milliarden Dollar oder 6,9% mehr als 1998. In den 5 vorhergehenden Jahren war der Gewinn je Aktie um satte 8,3% gestiegen. Amazons Dividende hatte sich auf 1,30 Dollar je Aktie verdoppelt. Der Buchwert war von 6,69 Dollar auf 14,27 Dollar je Aktie gestiegen. Laut Value Line waren Amazons Nettogewinnspanne und die Kapitalrendite auf hohem Niveau, 9% und 18% stabil geblieben. Weiterhin hatte Amazon seine Gewinne 43 Jahre lang stetig erhöht, einer der längsten Zeiträume des Gewinnwachstums in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte. Zum Jahresende lag der Kurs beim 17,7-fachen des Nettoertrags je Aktie. Wie seine elektrischen Werkzeuge war auch das Unternehmen Amazon niemals glänzend, doch es war zuverlässig und zeigte keine Anzeichen einer Überhitzung. Konnte EMC Kurs, Zuverlässigkeit und Qualität steigern? EMC Corporation war in den 90er Jahren eine der Aktien mit der besten Performance. Sie stieg im Kurs, oder sollte man sagen, sie entschwebte, um mehr als 81.000%. Hätten Sie Anfang 1990 10.000 Dollar in EMC-Aktien investiert, dann wären daraus bis 1999 8,1 Millionen Dollar geworden. Die Aktien von EMC warfen allein im Jahr 1999 einen Gewinn von 157,1% ab. Mehr als Amazons Aktie in den 8 Jahren von 1992 bis 1999 zusammengerechnet. EMC zahlte nie eine Dividende, sondern behielt die Gewinne ein, um Kapital für das stetige Wachstum des Unternehmens zu haben. Wie wir in Kapitel 19 noch sehen werden, bedeutet diese Erklärung in der Praxis, das Kapital für das stetige Wachstum des Reichtums der Spitzenmanager bereitzuhalten. Bei einem Kurs von 54,625 am 31. Dezember wurden die Aktien von EMC mit dem 103-fachen Unternehmensgewinn gehandelt, den das Unternehmen für das Gesamtjahr auswies. Nahezu das 6-fache Bewertungsniveau der Aktie von Amazon. Und wie liefen die Geschäfte bei EMC? Die Erlöse wuchsen 1999 um 24% und stiegen damit auf 6,7 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie stieg von 61 Cent im Vorjahr auf 92 Cent im Jahr 1999, ein Zuwachs um 51%. In den 5 Jahren, deren letztes am 31.12.1999 endete, waren die Gewinne von EMC mit einer schwindelerregenden Geschwindigkeit von jährlich 28,8% gewachsen. Und weil jeder erwartete, dass die Flutwelle des Internethandels weiterhin rollen würde, sah die Zukunft noch glänzender aus. 1999 prognostizierte der Vorstandsvorsitzende wiederholt, dass die Erlöse 2001 auf 10 Milliarden steigen würden. 1998 waren es noch 5,4 Milliarden Dollar. Am 30. Dezember 1999 trat EMCs CEO Michael Rutgers bei CNBC auf und wurde vom Gastgeber Ron Insana gefragt, ob 2000 und darüber hinaus ebenso gut werden würde, wie es die 90er Jahre waren. Es sieht tatsächlich danach aus, als ob es noch schneller gehen würde, prahlte Rutgers. Als Insana ihn fragte, ob die Aktie von EMC nicht überbewertet sei, antwortete Rutgers: Ich glaube, wenn Sie die vor uns liegenden Chancen betrachten, dann ist der Kurs fast unbegrenzt. Es ist zwar schwierig vorherzusagen, ob das alles zu teuer ist, doch findet derzeit eine solche Veränderung statt, dass man die Gewinner schon heute erkennen kann. Und ich bin davon überzeugt, dass EMC dazugehören wird. Dann werden Sie in der Zukunft gut belohnt werden. Das würde eine jährliche Steigerung um 23% erfordern, eine geradezu monströse Expansionsrate für ein so großes Unternehmen. Doch die Analysten der Wall Street und die meisten Investoren waren sich sicher, dass EMC es schaffen könne. Immerhin hatte EMC seine Erlöse in den vergangenen 5 Jahren verdoppelt und den Nettoertrag mehr als verdreifacht. Doch von 1995 bis 1999, so Value Line, ging EMCs Nettogewinnspanne von 19% auf 17,4% zurück, während der Gewinn auf das Kapital von 26,8% auf 21% fiel. Obwohl EMC immer noch höchst rentabel war, geriet es bereits ins Rutschen. Im Oktober 1999 kaufte EMC Data General Corporation, was die Erlöse in diesem Jahr um etwa 1,1 Milliarden Dollar erhöhte. Wenn man ganz einfach die Erlöse von Data General abzieht, dann kann man erkennen, dass das bestehende Geschäft von EMC von 5,4 Milliarden Dollar im Jahr 1998 auf nur 5,6 Milliarden Dollar im Jahr 1999 anwuchs. Ein Anstieg um nur 3,6%. Mit anderen Worten, die wirkliche Wachstumsrate von EMC war gleich Null. Selbst in einem Jahr, als die Angst vor dem Y2K-Computerfehler viele Unternehmen dazu veranlasste, Rekordbeträge für die neue Technologie auszugeben. Mit dem Y2K-Fehler oder dem Jahr-2000-Problem bezeichnete man die Überzeugung, dass Millionen von Computern weltweit eine Sekunde nach Mitternacht nicht mehr funktionieren würden, weil die Programmierer in den 60er und 70er Jahren nicht an die Möglichkeit dachten, dass es auch noch nach dem 31.12.1999 einen Tag für die Betriebssysteme geben könnte. Die Unternehmen in den USA gaben 1999 Milliarden Dollar aus, um sicher zu sein, dass ihre Computer keinen Schaden nehmen würden. Letztlich war am 01.01.2000 alles wieder in Ordnung. Ganz einfach ein Frachtgut vertauscht. Anders als EMC war Expeditors International noch nicht entschwebt. Obwohl der Aktienkurs der Firma in den 90er Jahren jährlich um 30% gestiegen war, kam ein großer Teil des Gewinns erst ganz am Ende zustande, als die Aktie 1999 um 109,1% zulegte. Im Jahr zuvor war der Aktienkurs nur um 9,5% gestiegen und lag damit um 19 Prozentpunkte hinter dem S&P 500. Wie liefen die Geschäfte? Expeditors wuchs tatsächlich schnell. Seit 1995 hatten sich die Erlöse jährlich um durchschnittlich 19,8% erhöht, verdreifachten sich in diesem Zeitraum und erreichten 1999 1,4 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie war jährlich um 25,8% gestiegen, während die Dividenden jährlich um 27% kletterten. Expeditors hatte keine langfristigen Verbindlichkeiten und das Umlaufvermögen hatte sich seit 1995 nahezu verdoppelt. Laut Valueline hatte sich Expeditors Buchwert um 129% erhöht und die Kapitalrendite war um ein Drittel auf 21% gestiegen. In jeder Hinsicht war Expeditors eine hervorragende Firma, doch die kleine Spedition mit Hauptsitz in Seattle und vielen Aufträgen in Asien war an der Wall Street nahezu unbekannt. Nur 32% der Aktien befanden sich in den Händen institutioneller Anleger. Tatsächlich hatte Expeditors lediglich 8.500 Aktionäre. Nachdem sich der Kurs 1999 verdoppelt hatte, wurde die Aktie zum 39-fachen der Nettoerlöse gehandelt, die Expeditors in diesem Jahr erwirtschaften würde. Nun war die Aktie keinesfalls mehr billig, sondern lag knapp hinter der schwindelerregenden Bewertung von EMC. Das gelobte Land? Ende 1999 erschien Exodus Communications direkt in das Land geführt worden zu sein, in dem Milch und Honig fließen. Die Aktie raste 1999 um 1005,8% in die Höhe, hoch genug, um eine Investition von $10.000 am 1. Januar bis zum 31. Dezember auf $110.000 anwachsen zu lassen. Die führenden Internet-Aktien-Analysten der Wall Street, einschließlich des enorm einflussreichen Henry Blodgett von Merrill Lynch, sagten voraus, dass der Kurs im folgenden Jahr um weitere 25% bis 125% steigen würde. In den Augen der Online-Trader, die an den Gewinnen von Exodus fast erstickten, war das Beste, dass im Jahr 1999 dreimal ein Split im Verhältnis von 2:1 vorgenommen wurde. Ein Unternehmen verdoppelt die Anzahl der Aktien und halbiert damit den Kurs, und so hat ein Aktionär doppelt so viele Aktien, die nur noch die Hälfte wert sind. Und was ist daran so toll? Stellen Sie sich vor, Sie geben mir ein 10-Cent-Stück und ich gebe Ihnen zwei 5-Cent-Stücke zurück und würde Sie fragen, fühlen Sie sich nun reicher? Wahrscheinlich würden Sie nun annehmen, ich sei ein Idiot oder ich hätte Sie für einen Idioten gehalten. Und dennoch, im Wahnsinn von 1999 um die Dotcoms agierten die Online-Trader genau so, als wären zwei 5-Cent-Stücke wertvoller als ein 10-Cent-Stück. Allein die Nachricht, es werde zu einem Split von 2:1 kommen, konnte den Wert der Aktie um 20% oder mehr nach oben treiben. Weshalb? Weil die Leute sich reicher fühlen, wenn sie mehr Aktien besitzen. Jemand, der im Januar 100 Stücke von Exodus gekauft hatte, hatte im April plötzlich 200 Stücke, im August waren es schon 400 Stücke und im Dezember würden aus den 400 Stücken plötzlich 800 Stücke. Es war für diese Leute absolut aufregend, dass sie 100 Stücke gekauft hatten und 700 Stücke hinzubekamen. Sie hatten das Gefühl, sie hätten Geld gefunden, ohne daran zu denken, dass sich bei jedem Split auch der Wert halbierte. Im Dezember 1999 schrieb ein freudig erregter Exodus-Aktionär in einem Internetforum: »Diese Aktie werde ich halten, bis ich 80 bin, denn wenn in den nächsten Jahren noch hunderte von Splits vorgenommen werden, dann bin ich nahe daran, CEO zu werden.« Und was ist mit den Geschäften von Exodus? Graham hätte diese Aktie nicht mit einer Zange angefasst. Die Erlöse von Exodus explodierten. Sie wuchsen von 52,7 Millionen Dollar im Jahr 1998 auf 242,1 Millionen Dollar im Jahr 1999. Doch selbst bei diesen Erlösen machte Exodus 1999 einen Verlust von 130,3 Millionen Dollar, fast doppelt so viel wie im Vorjahr. Exodus hatte Gesamtschulden von 2,6 Milliarden Dollar und gierte so sehr nach Barmitteln, dass es alleine im Dezember Kredite in der Höhe von 971 Millionen Dollar aufnahm. Laut Exodus-Geschäftsbericht würde diese neue Kreditaufnahme mehr als 50 Millionen Dollar zu den Zinszahlungen im kommenden Jahr hinzufügen. Das Unternehmen begann 1999 mit einem Barbetrag von 156 Millionen Dollar und, selbst nachdem man 1,3 Milliarden Dollar neue Finanzmittel aufgetrieben hatte, beendete das Jahr mit einer Barbilanz von 1 Milliarde Dollar. Was bedeutet, dass das Geschäft mehr als 400 Millionen Dollar in Bar verschlungen hatte. Wie sollte ein solches Unternehmen jemals seine Schulden bezahlen können? Aber natürlich waren die Online-Trader begeistert, wie weit und wie schnell der Aktienkurs gestiegen war. Ob das Unternehmen selbst gesund war, interessierte sie nicht. »Diese Aktie«, prahlte ein Trader, der unter dem Namen Launchpad 1999 postete, »wird ewig weiter und darüber hinaus steigen.« Die Absurdität von Launchpads Vorhersage, was soll denn nach der Ewigkeit noch kommen, ist eine perfekte Erinnerung an eine der klassischen Warnungen Grahams. Der Investor von heute, würde Graham uns sagen, ist so sehr damit befasst, die Zukunft zu antizipieren, dass er schon im Voraus viel dafür ausgegeben hat. Somit könnte das, was er nach vielen und sorgfältigen Studien prognostiziert hatte, doch eintreten und ihm keinerlei Gewinn bringen. Sollte es sich doch nicht in dem Maß ereignen, in dem er es erwartet hat, stünde er tatsächlich vor einem ernsthaften, vorübergehenden und vielleicht sogar dauerhaften Verlust. Wo die E's endeten. Welche Performance zeigten die vier Unternehmen nach 1999? Amazon Electric gewann im Jahr 2000 weitere 40,7%. Obwohl die Aktien sowohl 2001 als auch 2002 im Kurs nachgaben, beendeten sie 2002 mit weniger als 4% unter ihrem Schlusskurs von 1999. Auch EMC stieg im Jahr 2000 und gewann 21,7%. Doch dann verloren die Aktien im Jahr 2001 79,4% und 2002 waren es weitere 54,3%. Damit blieben noch 88% vom Niveau vom Jahresende 1999 übrig. Und was war mit der Vorhersage zu den 10 Milliarden Dollar Umsatz im Jahr 2001? EMC beendete dieses Jahr mit Erlösen von nur 7,1 Milliarden Dollar und einem Nettoverlust von 508 Millionen Dollar. In der Zwischenzeit, so als habe es den Bärenmarkt nie gegeben, stiegen die Aktien von Expeditors weiter um 22,9% im Jahr 2000, 6,5% im Jahr 2001 und um weitere 15,1% im Jahr 2002. Und das Jahr endete mit einem um 51% höheren Kurs als 1999. Exodus-Aktie verlor im Jahr 2000 55% und 99,8% im Jahr 2001. Am 26. September 2001 beantragte Exodus Gläubigerschutz. Der größte Teil des Vermögens wurde von Cable and Wireless, dem britischen Telefongiganten, gekauft. Anstatt die Aktionäre ins gelobte Land zu führen, ließ Exodus sie in der Wüste im Stich. Zu Beginn des Jahres 2003 wurde der letzte Handel mit Exodus durchgeführt. 1 Cent je Aktie.